Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Bénédicte Savoy, herzlich willkommen bei uns im Radio.
Guten Tag.
Eigentlich sind Sie Kunsthistorikerin von Beruf, Professorin, Hochschullehrerin, aber seit Wochen, seit Mitte November stehen Sie im Zentrum einer scharf geführten politischen Debatte eigentlich, weil Sie diesen Bericht geschrieben haben, den Bericht zur Restitution, zur Rückgabe von afrikanischem Kulturgut für den französischen Präsidenten Macron. Seit er veröffentlicht ist, ehrlich gesagt sogar schon kurz vorher, brach eine heftige Diskussion aus in Frankreich und aber auch in Deutschland. Wie ist das für Sie, wenn Sie eigentlich doch im Elfenbeinturm in Ruhe forschen und lehren und jetzt plötzlich in der Öffentlichkeit stehen und ständig streiten müssen?
Es geht nicht um meine Person, es geht um die Sache. Ich habe seit den Anfängen meiner Lehrtätigkeit immer Themen angefasst, die politisch sind, nämlich Museumsgeschichte. Schon damals, ganz am Anfang meines wissenschaftlichen Lebens, war mein Thema Napoleons Kunstraub. Natürlich liegt es weit zurück, Napoleon, 200 Jahre zurück. Man denkt, dass man dadurch nicht besonders politisch eingreifend forscht. Aber Forschung ist immer ein, auch wenn man an der Vergangenheit forscht, etwas, was mit der eigenen Gegenwart zu tun hat. Und die eigene Gegenwart hat natürlich auch immer mit der Zukunft zu tun. Das heißt, meine Frage damals war, inwiefern haben sich diese geraubten Objekte von Napoleon, inwiefern haben sie profitiert oder nicht vom Exil, von der Zeit in Paris? Und aus dieser Forschung heraus hat sich etwas in meinem Forscherleben entwickelt, was ich Empathie für die Opfer nennen würde. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das weiterentwickelt in verschiedenen Richtungen. Es ging mal um Nofretete, mal um die Museumsgeschichte in Deutschland im 18. Jahrhundert. Also alles, nichts angegriffen wurde von Napoleon, als die Fürsten ihre Sammlungen aufbauten. Und allmählich kam es auch zu dieser Zeit des Kolonialismus, des europäischen Kolonialismus und zu der Frage, wie sind denn die europäischen Museen für außereuropäische Kunst zusammengetragen worden. Man kann immer alles auf beiden Seiten sehen. Die Museen, die voll sind und die Museen, die leer sind. Und im afrikanischen Fall ist es tatsächlich so, dass auch wenn man das nicht chiffrieren, statistisch benennen kann, man kann da keine Zahlen nennen, aber tatsächlich ist es so, dass auf dem afrikanischen Kontinent fast nichts aus der historischen materiellen Kultur übrig geblieben ist, während fast alles in den Museen des sogenannten Westens sind.
Das ist jetzt schon ein Ergebnis Ihres Berichts, Ihrer Forschung, Ihrer jüngsten Forschung? Oder hat diese Dimension, war die vorher schon klar, dass praktisch fast keine 90% der oder 10% der afrikanischen Kulturgüter auf dem afrikanischen Kontinent noch sind? War das schon vorher klar?
Das war mir nicht so klar wie jetzt, denn jetzt konnte ich auch mit meinem Kollegen Felouin Sarr mir das auch vor Ort anschauen, wie die Sammlungen, die es durchaus gibt und die Museen, die es durchaus gibt in afrikanischen Ländern, wie sie aufgestellt sind, sammlungsmäßig, was sie haben. Wenn Sie nach Mexiko reisen, wissen Sie, dass Sie im Nationalmuseum von Mexiko Kunst aus der Gegend werden sehen können. Wenn Sie nach Australien fahren, haben Sie Hoffnung, etwas aus der Südsee zu sehen. Wenn Sie nach Afrika fahren, südlich der Sahara, gibt es diese Präsenz des afrikanischen Kulturerbes nicht. Und zwar nicht, weil es keines gibt per se, weil die Afrikaner angeblich nur tanzen oder nur Musik machen, sondern weil diese Objekte, diese sehr zahlreichen Objekte zu einem bestimmten Zeitpunkt unserer gemeinsamen Geschichte massiv ausgeführt wurden unter verschiedenen Bedingungen. Und das alles, also die Geschichte dieser europäischen Museen mit allen ihren Glanzseiten, mit dem Genuss, den man daran haben kann, mit der Kreativität unserer auf europäischer Seite, die damit verbunden ist, mit allen unseren Picassos und Nolde und Kirchner, die sich daran entzündet haben, an der sogenannten primitiven Kunst, wie es damals hieß. Das ist die schöne Seite sozusagen, das, was wir hatten. Und wir vergessen zu sehen, oder was mich immer gleichzeitig interessiert hat, ist einerseits die Rückseite dieser goldenen Geschichte, also durch welche Gesten der Aneignung sind die Objekte gekommen. Sie sind ja nicht an einem Tag mit einem Hubschrauber in unsere Museen geliefert worden, sondern es gibt eine Geschichte des Kommens einerseits und andererseits die Geschichte der Abwesenheit der Objekte da, wo sie nicht sind. Es ist schwer als Historikerin oder Historiker etwas, was es nicht gibt, zu erforschen. Also die Abwesenheit von Objekten ist schwieriger zu beschreiben als deren Anwesenheit. Aber wir haben Quellen, auch schon seit der Antike, wo zum Beispiel erzählt wird, dass ein Sockel, worauf eine schöne antike Statue war, wenn diese Statue weggenommen wurde, dann wird auf dem leeren Sockel geschrieben, hier stand etwas Wichtiges. Und damit wird die Abwesenheit markiert. Also diese Erinnerungen an den Verlust sind auch lebendig und man kann sie aktiv suchen und man findet das auch. Aus all diesem historischen Stoff hat sich dann eine Art Expertise für das Thema entwickelt.
Genau, wir erzählen mal ein bisschen chronologisch, wie es dazu gekommen ist, zu dieser Beauftragung. Sie haben jetzt erzählt, wo Ihre wissenschaftliche Herkunft ist, so ein bisschen. Nicht zuletzt Erforschung der Raubkunst Napoleons. Felwin Sarr ist Ökonom, Senegalese und der Präsident Macron hat sie beide zusammengespannt. Und Felwin Sarr arbeitet auch als Autor und hat nicht zuletzt ein Buch geschrieben namens Afrotopia, das auf Deutsch jetzt gerade erscheint, das so ein bisschen die Potenziale Afrikas versucht neu zu denken. Wie ist Macron auf die Idee gekommen, sie zusammenzuspannen? Sie kannten sich vorher nicht.
Wir kannten uns nicht. Für mich war klar, dass wenn ich so etwas machen sollte, ich das bei diesem Thema nur mit jemandem, der aus der anderen Seite des Mittelmeers zu diesem Thema oder aus der, ich sage das jetzt auch viel mit viel Anführungszeichen, aber aus der Seite der Opfer im Sinne von der Enteigneten. Also, dass man sowas nur als Tandem machen kann. Das schlug ich vor und dann hat sich das gefügt. Also, und Felwin Sarr ist ein großer Star, auch in Frankreich. Sein Essay Afrotopia, das jetzt, wie Sie das gesagt haben, auf Deutsch erschienen ist, ist auch ins Italienische, ins Spanische übersetzt worden. Das ist ein sehr grundlegendes Buch, um die Zukunft Afrikas zu denken. Und dann haben wir uns kennengelernt und wir haben auch sofort gemerkt, und das war eine Art Offenbarung, dass die Tatsache, dass er zur Zukunft Afrikas forscht und er selber an einer afrikanischen Universität lehrt und Afrikaner ist und dass ich hier mit meinem europäischen Background andere Fragen habe, also eher in der Vergangenheit als Historikerin, dass uns das überhaupt nicht trennt, sondern dass andere Sachen uns so stark verbinden, dass wir den Eindruck hatten, gemeinsam an diesem Projekt arbeiten zu können. Und das sehr stark verbindende Element ist, dass wir im selben Jahr geboren sind.
Ah, okay.
Also, und
72,
auch,
wenn ich das verraten
72,
darf.
Okay. Genau.
Das heißt, nicht nur ein Afrikaner, eine Europäerin, sondern auch eine Vergangenheitsforscherin und ein Zukunftsforscher.
Das, aber im selben Alter, beide in der Mitte ihres Lebens, beide Leute, die mit Studierenden zu tun haben, mit Studentinnen und Studenten, also ein Gefühl für die Verantwortung dem Nachwuchs gegenüber. Und wenn eine solche politische Frage kommt, dann muss man sich das überlegen, Will ich das machen? Ist das die Rolle des Intellektuellen, eines Intellektuellen?
Genau, und das ist ein bisschen meine Eingangsfrage. Also genau. Eigentlich sind Sie als Intellektuelle, polemisch sagen manche Leute im Elfenbeinturm, aber man kann auch einfach sagen, ganz nominell in Berlin an der Technischen Universität Kunstgeschichte und in Paris am Collège de France, der vielleicht renommiertesten Hochschuleinrichtung in Frankreich und der Lehre sehr stark verpflichtet und der Forschung aber auch. Und das ist was anderes als die Arena der Politik.
Das ist was anderes und ich bitte um Entschuldigung für diese sehr, sehr lange Antwort, die ich Ihnen auf Ihre Eingangsfrage gegeben habe. Aber es schien mir wichtig zu erklären, warum die Antwort dann ja war auf diese Anfrage. Und zwar hatten wir beide den Eindruck und wir haben uns auch darüber unterhalten, deswegen erlaube ich mir das auch in Felwin Sarrs Name zu sagen, hatten wir beide den Eindruck, dass wir, nachdem wir 20 Jahre eher an der Zukunft Afrikas, ich an der europäischen Museumsgeschichte gearbeitet haben, dass vielleicht die Zeit reif war, um im Bereich der Wirklichkeit etwas zu verändern. Und wenn einmal die Politik, die nun mal in diesen wichtigen Fragen die Entscheidungsbefugnis hat, einen fragt, dann hat man zwei Optionen. Man kann sagen, ach, lass mich in Ruhe, ich bleibe in meiner Bibliothek und ich arbeite theoretisch weiter, das wäre legitim. Aber wir dachten, nein, wir versuchen etwas zu verändern und wir hatten auch die große Hoffnung, dass die Ankündigung von Emmanuel Macron, die vorausgegangen war, er hat uns nicht einfach so gefragt, er hatte, wie sagt man, kühnhaft, also
kühn.
Sehr kühn.
Ach, tollkühn,
toll
kann man sogar sagen.
Hm? Er hat tollkühn in einem etwas improvisierten Teil einer Rede im November 2017 in Ouagadougou, in einem überfüllten afrikanischen Hörsaal an einer Uni in der Hauptstadt Burkina Faso hatte er im Rahmen einer sehr langen Rede gesagt, ach und übrigens, ich möchte, dass innerhalb von 5 Jahren das Kulturerbe aus Afrika, was in Frankreich ist, nicht nur weiterhin in Paris etc. gezeigt wird, sondern auch in Lagos, Dakar, Cotonou. Und ich möchte, dass innerhalb von 5 Jahren die Bedingungen für eine solche Restitution, er sprach von temporäre oder dauerhafte Restitution, dass die Bedingungen erfüllt sind. Und wenn man sowas so öffentlich sagt, vor 800 afrikanischen Studentinnen und Studenten, die sofort gejubelt haben, die Fernsehkameras sind da, es wird getwittert etc., dann kann man schwer zurück. Das heißt, ja, wir hatten den Eindruck, dass ein historisches Fenster sich aufgemacht hat, dass etwas Grundlegendes Neues passiert ist. Und wenn wir gefragt werden, wie würdet ihr das gestalten, dann haben wir gedacht, wir versuchen das zu denken.
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal, um deutlich zu machen, dass man diese Ankündigung von Macron damals im Herbst 2017, glaube ich, gar nicht unterschätzen kann. Im Präsidentschaftswahlkampf vorher war der Kolonialismus sogar noch ein umstrittenes Thema. Der konservative Kandidat Fillon hat auf die Anführungsstriche unten guten Seiten des Kolonialismus hingewiesen, beispielsweise. Und alle Vorgänger von Macron haben eigentlich ja so eine Art von mehr oder weniger transparentem Neokolonialismus noch weitergeführt, Mitterrand, Chirac und so weiter. Genau, und nach meiner Erinnerung hat es ja Rückgabeforderungen beispielsweise von Benin schon ein Jahr vorher gegeben, die nochmal ausdrücklich abgelehnt worden sind. Also insofern ist es schon eine spektakuläre Kehrtwende gewesen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Er hat selber eine Erklärung mitgeliefert, also nicht über seinen Einfall, das da zu erzählen, aber warum die Zeit gekommen sei, um so zu sprechen. Er spricht von einem starken Generationswechsel. Er selbst war noch nicht 40 Jahre alt, als er diese Rede gehalten hat. Ganz am Anfang der Rede wiederholt er 7 oder 8 Mal, dass er einer Generation angehört, für die der Kolonialismus ganz deutlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gegen die Menschheit war und dass er das ganz deutlich sieht und dass er auch das benennen möchte und die Verhältnisse zu Afrika verändern muss. Natürlich ist da sehr viel politisches Kalkül dabei, das spielt ganz bestimmt eine Rolle, aber für uns war entscheidend, dass tatsächlich im Habitus der Franzosen auch ihren Museen gegenüber sich etwas verändert hat. Denn seit 200 Jahren oder noch länger das Kulturerbe und das, was die Franzosen le patrimoine nennen, also patrimoine, da ist das Wort Vaterland im Wort drin, la patrie, le patrimoine, dieses Kulturerbe ist eine der größten heiligen Kühe, im Plural, vielleicht die zweite große heilige Kuh des französischen Selbstverständnisses. Es gibt die Laizität, ein Staat ohne Religion, offizielle Religion oder eine sehr scharfe, militante Trennung von Religion und Staat. Das ist die Laizität und das andere ist vielleicht le patrimoine. Und le patrimoine ist natürlich unveräußerlich. Genau. Und wenn ein junger Präsident sagt, ich wäre bereit zu denken überhaupt oder sogar als Wort in den Mund zu nehmen, ein Wort, was bis dahin wirklich ein Schreckenswort war, Restitution. Ich wäre bereit, über so etwas nachzudenken oder noch einen Schritt weiter. Er sagt, je veux, also sehr affirmativ. Ich will das. Nicht mal ich möchte, sondern ich will, dass diese Objekte zurückkehren.
Und Restitution übersetzen wir mit Rückgabe?
Wir übersetzen das mit Rückgabe und nicht mit Dauerleihgabe und auch nicht mit Zirkulation. Er hat tatsächlich etwas gesagt, was unscharf war oder vielleicht auch typisch für ihn. Er sprach von entweder temporären oder dauerhaften Rückgaben. Und eine temporäre Rückgabe ist keine Rückgabe. Darauf haben wir auch im Bericht aufmerksam gemacht. Also wir haben versucht, diese Zweideutigkeit zu klären und haben das auch schriftlich gemacht und gesagt, so, wir können uns unter temporäre Rückgabe nichts vorstellen. Das wäre eine Leihgabe. Für so etwas braucht man keine Mission, keine Beauftragung von 2 Leuten. Das machen Museen schon, Leihgaben. Also wir bleiben beim dauerhaften Teil der Restitution.
Wollen wir vielleicht ein bisschen konkreter einsteigen in den Bericht? Also ein bisschen die Ausmaße deutlich machen, vielleicht auch ein paar Objekte mal benennen oder so oder beschreiben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind in Frankreich ungefähr 90.000 Objekte, die aus Afrika stammen. Wie sind Sie da vorgegangen? Also wie sind Sie vorgegangen, nachdem Sie die Inventarlisten gesehen haben? 70.000 Objekte aus dem einen Museum und weitere 20.000 Objekte aus anderen französischen Museen.
Mindestens 20.000. Wir haben auf 3 zeitlichen Ebenen gearbeitet. Historisch, mit diesen Inventarlisten und mit Archiven und Dokumenten, die uns aufgeklärt haben über die Art und Weise, wie die Objekte, diese 70.000 Objekte aus dem afrikanischen Kontinent nur südlich der Sahara hinzukommen. Wir haben tatsächlich eine sehr intensive Arbeit in diese historischen Schichten gesteckt. Das war die eine zeitliche Schicht, die andere war die Gegenwartsschicht. Wir haben uns mit etwa 150 Personen unterhalten, intensiv, sowohl in Paris, in Frankreich als auch auf dem afrikanischen Kontinent. Und wir hatten auch eine Zukunftsebene, eine dritte zeitliche Ebene, die wir hauptsächlich mit Juristen erkundet haben, nämlich die Zukunft eines möglichen Rechts oder Veränderung der Rechtslage für das Kulturerbe, das bis dahin in Frankreich, Sie haben es vorhin angedeutet, als inalienable, also unveräußerlich und auf gar keinen Fall zurückgebbar gilt. Und die Inventare sind die absolute Grundlage unserer Arbeit. Sie sind die gesamte Datenbank des Musée du Quai Branly, insgesamt 300.000 Objekte, davon nur unsere in Anführungszeichen 70.000 ist online.
Genau. Das Museum hat auch viele Objekte aus Südamerika, aus Ozeanien und so weiter.
Genau. Das alles ist online zugänglich in einer Datenbank, in der man von zu Hause aus Objekt für Objekt sich immer anschauen, wie sieht das Objekt aus. Also es gibt ein Foto, es gibt ein Erwerbsdatum, wann ist das Objekt gekommen. Es gibt einen Schenkernamen oder einen Gebernamen, wer hat es gebracht. Und es gibt einen Ort, woher das kommt. Aus diesen drei Informationen kann man Provenienzen rekonstruieren. Das sind die drei Informationen, die man braucht. Das heißt, wir haben für die 70.000 afrikanischen Objekte uns diese Inventarlisten angeschaut. Also nicht mehr Objekt für Objekt im Internet zu Hause, sondern wir hatten Zugang zur Urdatenbank, um auch Statistiken machen zu können. Und haben geschaut, ja, wie viel ist denn gekommen vor der französischen Kolonialzeit, wie viel ist während der französischen Kolonialzeit gekommen, wie viel ist danach gekommen, das war eine große Frage.
Wobei die französische Kolonialzeit ja so unterschiedliche Starttermine hat, manchmal Mitte des 17. Jahrhunderts, manchmal erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Wir haben beschlossen, dass wir die französische Kolonialzeit ab 1884, also ab der Berliner Konferenz, als diese Grenzen oder die Aufteilung durch die europäischen Mächte organisiert wurde.
1884 ist eigentlich auch der Start der deutschen Kolonialzeit auf eine gewisse, grob mehr oder weniger. Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen später.
Genau. Und der große Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland in der Geschichte dieses europäischen Kolonialismus ist, dass die französische Kolonialzeit bis 1960 geht. Das heißt, das ist vorgestern. Und das muss man vielleicht tatsächlich sagen, um die Empfindlichkeiten auch mit dem Thema umzugehen. In Deutschland liegt diese Kolonialzeit 100 Jahre zurück. Das heißt, sie haben nicht
1914 zu Ende eigentlich.
Genau, mit dem Ersten Weltkrieg. Und da haben sie im seltensten Fall noch direkte Erinnerungen an den Großvater oder an die Großmutter oder an eine Tante, die möglicherweise noch in Dakar geboren wurde, als Tochter eines Kolonialbeamten. So, und diese Inventarlisten haben uns ermöglicht, etwas auszusagen, was eine harte historische Faktenlage ist und nicht ein Fake News oder so. Wir konnten daraus aus dieser Statistik klar machen, dass 2/3 des Bestandes an afrikanischer Kunst in Paris, 2/3, 66%, vor dem Ende der Kolonialzeit nach Paris gekommen sind, also vor 1960. Wir hatten oft in Gesprächen vorhin gehört, nein, komm, dass die wirklich die interessanten Sachen sind alle nach 1960 gekommen, was davor war, das ist nur Krempel. Okay, dann konnten wir das widerlegen. Und was wir auch feststellen konnten, ist, dass der geografische Ursprung dieser 70.000 Objekte sich genau deckt mit der Ausstreckung des französischen Kolonialreiches. Das heißt, es kommt sowohl aus der Zeit, wo Frankreich dort verwaltet hat, als auch aus der Gegend. Und diese beiden Informationen zusammen machen ganz deutlich klar, dass da eine sehr enge Verbindung herrscht zwischen Sammeln, Sammlung, Museum in Paris und dieser Kolonialzeit. Wir wollten auch genau wissen, wie und durch wen sind diese Objekte gekommen. Und auch da liefern solche Inventare, auch wenn sie einen Tick verschlüsselt sind, indem sie die Funktionen der Menschen, die gebracht oder geschenkt haben, nicht nennen. Aber diese Inventare liefern die Informationen, die man braucht. Also, wenn wir konkret werden, 1892 kommen prächtige, große, menschengroße Statuen aus Abomey. Abomey war die Hauptstadt des Dahomey. Und Dahomey war der Name von der aktuellen Republik Benin. Also nicht das, was man mit den Benin-Bronzen in Verbindung bringt. Das ist das aktuelle Nigeria, sondern das Land westlich davon ist Benin und heißt heute Benin. Ist ein ganz kleines, sehr ruhiges Land. Zu diesem Zeitpunkt, 1892, kommen prächtige, große Objekte aus dieser Stadt Abomey durch, und da steht im Katalog oder im Inventar, durch Amadeus Dodds. De Dodds war ein General, und da braucht man heutzutage auch im Internet nur 3 Klicks zu machen, um das herauszubekommen. Das heißt, wir haben bei vielen Namen, die auffällig waren, bei Dodds war es bekannt, aber bei anderen, die nicht so bekannte Generäle oder Militär waren, haben wir immer geschaut, was war das für eine Person, die aus diesem Ort in dieser Zeit etwas gebracht hat. Und dadurch konnten wir auch feststellen, dass es ungefähr 3 hauptsächliche Gruppen von Provider gibt für die Museen. Es gibt das Militär, sehr stark. Das Militär sammelt entweder direkt auf dem Schlachtfeld, direkt danach plündert und sammelt, oder wenn das Militär nichts zu tun hat, gerade Militärärzte, die gehen sammeln. Militärärzte sammeln gerne auch botanische Sachen oder Heilungsstatuetten etc. Sie sammeln anders. Aber das Militär ist eine ganz große Gruppe der Sammler. Und deswegen kann man auch sagen, dass an manchen Objekten Blut klebt. Diese Formel, die so übertrieben klingt, ist ganz beim Wort zu nehmen, kann man machen. Eine andere ganz große Gruppe in Frankreich und in europäischen Sammlungen allgemein sind Kolonialbeamte, die angewiesen wurden, die kriegten auch Handreichungen, wie man es richtig macht, die angewiesen wurden, für Paris zu sammeln. Eine dritte Gruppe sind Forscher, die entsendet werden aus Paris in der Regel und in unserem Fall, im französischen Fall, recht spät im Vergleich zu anderen Kolonien, nämlich erst Ende der 1920er Jahre, geht's los. Frankreich merkt, dass die Deutschen und die Briten prächtige Forschungssammlungen zusammengestellt haben, und Frankreich hinkt hinterher und beschließt, ab 28 große Missionen dahin zu schicken, die den Auftrag haben, zu dokumentieren mit den modernen Mitteln der Zeit, Foto, Filme, auch Flugzeugaufnahmen werden gemacht. Und die fahren mit großen, guten Autos durch die Länder und sammeln und führen auch sehr gute Dokumentation des Gesammelten. Und das Gesammelte schicken sie auch dann nach Paris. Das ist die dritte Gruppe. Militär, Beamten, Wissenschaftler. Was es noch gibt, sind Missionare. Also religiöse Akteure, die versuchen, die Lokalbevölkerung zu bekehren, die spielen in den französischen staatlichen Sammlungen keine große Rolle, weil sie eigene Museen hatten in Frankreich, und die sind nicht eingeflossen in die staatlichen Sammlungen. Das heißt, im Musée du Quai Branly kommt wenig aus der Missionszeit.
Um auf das Beispiel 1892 Abomey noch mal kurz zu kommen, was sind das für Gegenstände gewesen, die da entwendet wurden?
Sind im Fall von Abomey hauptsächlich königliche Insignien oder königliche Objekte, die im königlichen Gebrauch waren. Also Throne, oder die haben auch diese Militärs, diese, nach der Plünderung des Palastes von Abomey, auch Türen mitgebracht. Einfach Türen, die Geschichten erzählen, also die auch geschnitzt sind und wie ein Comic eine Geschichte erzählen. Es gibt sogenannte Rekaden. Rekaden sind sowas wie, das sieht aus wie ein Boomerang, also ein kleines Holzobjekt, was eigentlich die Funktion eines Siegels hat. Also wenn Sie als eine Botschaft überbringen vom König, dann müssen Sie mit der Rekade beweisen, dass Sie tatsächlich von diesem König kommen. Also das sind so Personalausweise, so sage ich das jetzt sehr salopp. Davon gibt es viele in Paris. Genau, also im Fall von Abomey ist das der Schatz oder die Ausstattung eines königlichen Palastes. Aber natürlich ändert sich das von Ort zu Ort, je nachdem, was gesammelt wurde oder was los war.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, diese Objekte oder diese Plastiken und Skulpturen aus Abomey, das ist was anderes als die Benin-Bronzen. Die würde ich aber gerne auch noch mal kurz charakterisiert haben, einfach weil sie die prominentesten sind. Wenn man über afrikanische Kunst in Europa spricht, dann fällt ganz oft der Hinweis auf diese Benin-Bronzen. Warum sind die eigentlich so prominent? Das sind, glaube ich, mehr als 1000 Exemplare, die heute verstreut sind über Frankreich, England, Deutschland. Also was ist der Grund dafür, dass die stets genannt werden als ein Beispiel, als ein prominentes Beispiel?
Es gibt bestimmt viele Gründe, aber ich kann vielleicht 3 nennen. Die große Anzahl, die Sie bereits genannt haben, die man auch nicht beziffern kann momentan. Man weiß nicht, wie viele wirklich es sind, aber es arbeiten junge Forscher oder viele eigentlich dran, also eine große Anzahl, eine große Diaspora dieser Objekte, also Streuung in der ganzen Welt, auch in amerikanischen Museen kann man sie sehen. Das heißt, die sind überall sichtbar. Und drittens, und ich glaube, das ist der wichtigste Grund, sie werden schon seit den 60er Jahren zurückgefordert. Das heißt, die sind aus der nigerianischen Perspektive immer wieder ins Spiel gebracht worden. Es gibt Filme schon aus den 70er Jahren über sie. Es gibt neulich einen Film, Invasion 1897, aus Nollywood von einem großen nigerianischen Filmemacher. Das heißt, ein Blockbuster-Film. Die sind in Nigeria extrem im kollektiven Bewusstsein präsent. Und ja, diese Kombination aus großer Anzahl, großer Präsenz, großer politische Dissens eigentlich, also 1960 sind schon jetzt 50 Jahre. Seit 60.
Fast 60
Jahre werden sie zurückgefordert und es passiert nichts. Und dadurch sind sie auch sehr im Gespräch, ganz besonders. Und aus Berliner und deutscher Perspektive sind sie auch deswegen besonders im Gespräch, weil die deutschen Sammlungen sehr viele davon haben. Berlin.
In Hamburg unter anderem.
Oder? Hamburg. Und wenn man den deutschsprachigen Raum insgesamt betrachtet, auch Wien haben viele Exemplare. Paris hat nur 3 oder 4, ganz wenig.
Wir müssen mal zu sprechen kommen auf Einwände. Also ich muss gestehen, dass wenn ich Ihnen so zuhöre, leuchtet mir alles ein. Es kommt hinzu, dass Sie gerade darauf hingewiesen haben, dass das Thema der Rückgabe am Beispiel der Benin-Bronzen sogar Massenkultur, Popkultur, Blockbuster-Filme erreicht hat. Neben dem Film, den Sie gerade genannt haben, gibt es ja auch der Film aus dem letzten Jahr, Blockbuster, Black Panther. Ein super erfolgreicher, massenwirksamer Film, in dem auch Kunstraub aus Afrika eine Rolle spielte, weil da ein junger Schwarzer im British Museum versucht, einen Objekt aus dem Traumland Wakanda zurückzuklauen. Heißt, für viele Ohren ist das, was Sie gerade erzählen, eher selbstverständlich. Also man kann sogar ganz plump Ihren differenzierten und interessanten und wissenschaftlichen und politisch relevanten Bericht von 200 Seiten zusammenfassen auf einen einzigen Appell, nämlich gebt's zurück. Jetzt gibt's vielleicht auch nicht, können wir darüber diskutieren. Es gibt aber jetzt ganz, ganz unterschiedliche Widerstände, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland und ganz sicher auch in anderen Ländern. Und vielleicht kommen wir einfach mal zu sprechen auf so ein paar Einwände. Ein Einwand, der ganz nahe liegt, ist, wenn wir uns dieser Rückgabeforderung anschließen, dann sind ja unsere europäischen Museen ganz leer. Können wir nicht machen.
Ich freue mich sehr, dass Sie mit diesen Einwänden kommen, weil wir Sie, Felouin Sarr, mein Kollege und ich, Sie sehr gut kennengelernt haben, diese Einwände. Es sind ungefähr 4 oder 5, die immer wieder kommen. Und wir haben den Verdacht mittlerweile, dass diese Einwände nicht inhaltlicher Art sind, sondern dass sie da sind, um die weitere Diskussion zu verhindern. Also man sagt, ja, aber komm, wenn wir zurückgeben, dann sind unsere Museen ganz leer. Und dann spricht man eben nicht drüber, sondern über diese schreckliche Wahnvorstellung, dass unsere prächtigen Museen, die hier seit dem 19. Jahrhundert unsere Städte auch prägen im Stadtplan, dass die plötzlich leer sein könnten. Das wird nicht der Fall sein, das soll nicht so sein, niemand wünscht sich das und auch nicht in Afrika wünscht sich irgendjemand, dass die europäischen Museen, jedenfalls von den 150 Gesprächspartnern, die wir innerhalb von 8 Monaten im Dialog intensiv befragt haben und den vielen anderen, die wir informell getroffen haben, niemand will das und es wird auch nicht geschehen. Erstens ist es so, dass diese in Paris 70.000 Objekte oder im British Museum sind das 69.000, auch aus Afrika südlich der Sahara etc. Also diese Massen von Objekten.
Haben Sie Berliner oder Hamburger Zahlen auch?
Wir haben sie im Bericht. Um 70.000 ist so eine Zahl, die 69 in London, 70 in Paris. Hier in Berlin könnten es 60.000 sein. Also diese Objekte sind über viele Jahrzehnte nach Europa gekommen, manchmal über 150 Jahre. Und niemand erwartet, solche Massen von Objekten, die über so lange Zeiträume gekommen sind, auf einmal zurückzugeben en masse. Es wäre eine Überforderung für alle. Und das ist überhaupt nicht die Vorstellung. Worum es geht, sind einige, und wenn ich einige sage, können es möglicherweise 100 oder auch 1000 von 70.000 sein. Aber es sind eher 100. Maximal, so stelle ich mir das jedenfalls vor, nach den Gesprächen, die wir geführt haben. Es geht um einzelne Objekte, die eine starke historische oder psychologische oder symbolische Bedeutung haben für die, die sie verloren haben. Wir sprachen von Abomey im aktuellen Benin. Dort gibt es diese königlichen Paläste noch. Sie werden, man kann sie besichtigen. Das sind Orte, wo man hingeführt wird, auch als fremde Person. Aber auch die Schulklassen gucken sich das an. Und diese Paläste stehen leer.
Das ist diese Abwesenheiten von Objekten, von denen Sie vorhin gesagt haben, dass sie schwierig zu beschreiben ist eigentlich.
Genau, sie ist schwierig zu beschreiben. Es sind kleine Museen, die Kopien zeigen, manchmal Kopien, die nach Fotografien hergestellt wurden, also nicht besonders gelungen sind. Dort weiß jedes Schulkind, vielleicht nicht, wie viele Objekte im Musée du Quai Branly sind, aber jeder weiß, dass da ein Königreich ein Ende gefunden hat, 1892, dass der König damals ins Béhanzin, hieß er, ins Exil geschickt wurde, dass er gestorben ist und dass ab dann es keine Unabhängigkeit mehr gab, sondern die französische Kolonialzeit begann. Das weiß jeder. Und trotzdem geht es nicht um alles dort, sondern um diese paar wichtige Objekte. Benin verlangt 26 Objekte. Also diese arrogante Absage vor anderthalb Jahren, 2016, die Sie genannt haben, diese erste arrogante Absage betraf 26 Objekte. Das ist das, was Benin momentan haben will. Und die anderen, wir waren in Bamako im Mali, da sagt uns der Museumsdirektor Salia Malé, dass er natürlich auch eine kleine Sammlung hat, aber von manchen Typen von Objekten ganze Serien hat und da braucht er nicht noch mehr davon. Und von anderen Typen hat er nichts und dann hätte er gerne, um seine Sammlung zu ergänzen, die und die Objekte. Und dieses Rausfinden von dem, was die afrikanischen Museen oder Staaten oder Communities haben wollen, das ist eine Arbeit, die Hand in Hand gemacht wird, wenn es nach unserem Bericht gehen soll. Also die Bereitschaft zu restituieren soll da sein, aber die Auswahl der Objekte, die wird dann gemeinsam getroffen, im Sinne gemeinsam, dass eben die Inventare zur Verfügung gestellt werden, dass die Verantwortlichen aus den afrikanischen Sammlungen in die Depots gehen können, sich anschauen können etc., was bis jetzt nicht der Fall war. Also die Museen werden nicht leert. Okay. Was damit zusammenhängt, ist sonst das Bild der Büchse der Pandora. Wenn man das restituiert, dann muss man irgendwann die Nofretete restituieren und die Elgin Marbles, also die Parthenon-Friese aus London. Also, das sind Wege, um Schreckensbilder oder Schwarzmalerei, einfach um die Gemüter zu erschrecken. Natürlich macht das einem Angst, das ist klar, das ist Angstmacherei und dann gehen die Gehirne zu, dann möchte man gar nicht mehr darüber nachdenken und dann lässt man das.
Ein anderer Einwand, ja. Von mehreren französischen Museumsfürsten vorgetragen. Die Afrikaner haben keine Museen, die unseren Standards genügen oder die den Standards der Objekte genügen. Die können die nicht aufbewahren. Die haben nicht genug Platz, die haben nicht genug technische und so weiter, infrastrukturelle Möglichkeiten und nicht genug Know-how. Und ich kann ergänzen, der Zufall will es, dass ich ein einziges afrikanisches Museum kenne, das Nationalmuseum von Togo. Mhm. Ich bin Laie, aber ich würde sagen, dass die klimatischen Verhältnisse innerhalb des Museums tatsächlich nicht gut geeignet sind, um da empfindliche Objekte aufzubewahren. Was sagen Sie zu diesem Einwand?
Ich bin mit solchen Vorstellungen auch an die Arbeit gegangen und die Realität, die man antrifft, wenn man auch nur, wir waren innerhalb von 5 Reisen in 4 frankophonen Ländern und in diesen Ländern in verschiedenen Städten. Die Antwort auf Ihre Frage ist, die Situation ist von Land zu Land extrem unterschiedlich. Afrika ist ein Kontinent. Von Dakar bis Kapstadt ist es so weit wie von Paris bis Peking. Es ist riesig. Es hat 50 Staaten und in diesen 50 Staaten gibt es unterschiedliche Situationen. Viele Menschen in Europa haben gehört, am 6. Dezember, also vor einigen Wochen, ist das Musée des Civilisations Noires, das Museum der schwarzen Zivilisation in Dakar, eröffnet worden. 40.000 Quadratmeter, ein sehr modernes Museum mit allen Facilities, die man in einem Museum braucht, mit Klima, mit Depots, mit allem Möglichen, gebaut von China für die Senegalesen, also es ist ein Geschenk. Sie wurden gefragt, wie soll euer Museum aussehen? Sie haben Wünsche geäußert. So beschreibt das jedenfalls der Direktor Amadi Boukoum, Professor für Archäologie an der Universität Dakar. Und dort gibt es ein großes, modernes Museum. Wenn Sie nach Yaoundé, nach Kamerun fahren, ist das Museum strahlend weiß und ist der ehemalige Sitz der Kolonialherrschaft. Also zunächst der Deutschen, dann der Franzosen. Jetzt ist es ein Museum, das ist das Nationalmuseum und das ist ein Museum mit einem starken propagandistischen Anstrich. Also der aktuelle Präsident, der seit über 20 Jahren dort Präsident ist, stellt sich da vor. Das ist eine Art von Museen. Aber in Kamerun gibt es ganz viele andere Sorten von Museen. Und ich muss an dieser Stelle mit großer Freude und an unseren Besuch in Fumban, ja, ich erinnere mich dran, aber ich erzähle das, dort ist ein Museum in Form einer Spinne, weil die Spinne ein Symbol für die Weisheit und Emsigkeit ist, im Westen von Kamerun, eine große Spinne, umgeben von zwei großen Schlangen. Man geht durch ein Schlangenmaul rein in das Museum. Und das Museum ist das Museum des Sultans von Fumban, seine Privatsammlung. Und dort sind auch Objekte, die sehr alt sind, alte Textilien. Und Sie sehen überall kleine Feuchtigkeitsmesser. Und die Museologie ist genauso wie bei uns. Nur natürlich ist das nicht wirklich der Typus von Museen, die wir hier kennen. Das ist anders, aber es ist auch ein Ort. Wir haben insgesamt 500 Museen aufzählen können. Wir haben auch eine solche Karte erstellt, zum ersten Mal in Afrika südlich der Sahara, die in unterschiedlichen Stadien sind, aber sehr modern, Hightech-Museum würde man sagen. In Dakar zum Beispiel, in Benin gibt es noch kein Museum, aber drei werden momentan gebaut. Und sie werden gebaut von europäischen Firmen. Das heißt, hier werden auch die Standards eingehalten. In Bamako in Mali ist das eins der schönsten Museumsarchitekturen, die Sie je gesehen haben, neulich restauriert worden oder mit Geldern der Aga Khan Stiftung, also in sehr gutem Schuss. Nur, dass in Mali momentan Krieg herrscht und die Museumsdirektoren selber sagen, wir wollen Objekte zurückerlangen. Aber momentan nicht. Lass uns Zeit, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Kurzum, wir haben es nicht nur mit modernen Gehäusen zu tun, sondern mit Top-Wissenschaftlern zum Teil, die sehr genau wissen, was sie mit ihren Objekten tun. Also kann man das so pauschal nicht sagen, dass es keine Museen gibt. Eine Antwort von Felwin Sarr auf diese Antwort ist, diese Objekte waren manchmal 300 Jahre alt, als sie weggenommen wurden. Das heißt, diese 300 Jahre hatten sie schon geschafft in den schlechten klimatischen Bedingungen vor der Erfindung des Stromes. Aber diese Art von Antworten überlasse ich Felwin, weil sie polemisch ist. Ich kann nur aus meiner Beobachtung sagen, ich kann mit sehr falschen Vorstellungen nach Afrika. Übrigens zu Dakar, zum Museum, hat man in Berlin auch in den Wochen vor der Eröffnung, auch in Paris lesen können, ach, die da in Senegal, die haben ein Museum von den Chinesen gebaut bekommen, das steht ganz leer, da könnten wir doch unsere Sammlung zeigen. Ja. Dann fahren sie hin, treffen den Direktor, Amadi Boukoum, den ich schon erwähnt habe, und merken, nein, nein, der hat ganz klare Pläne und das wird schon. Und das Museum ist jetzt eröffnet und ist ein riesiger Erfolg. Jetzt höre ich das ganze Uni-Jahrgänge und Seminare dahinströmen, um sich das anzuschauen aus Berlin, aus Frankreich. Also es ist da und es ist eine Umbruchsphase. Und außerdem baut man eigentlich Museen für ein Kulturerbe, das man nicht hat? Fragezeichen. Nein, Berlin hat das Museum hier, das heute alte Museum genannte Museum, erst gebaut, nachdem Napoleon die Objekte zurückgegeben hat. Und auch das hat 15 Jahre gedauert.
Also ich kenne ganz sicher nicht alle Einwände, die auf Sie einprasseln im Augenblick. Einen finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Der lautet, wenn ich den jetzt wiedergebe, ungefähr so. Wir, die Europäer, wir haben doch diese vielen Artefakte eigentlich gerettet. Eine immense Zahl der Objekte, der afrikanischstämmigen Objekte in Europa, sind gar keine im engeren Sinne Kunst, sondern das sind Gebrauchsgegenstände oder, wie wir gerade schon kurz angesprochen haben, Dinge, die nicht zuletzt politische Repräsentationen waren. Und ohne uns, ohne die Musealisierungsgeste, wären die gar nicht so erhalten geblieben, sondern verloren gegangen oder jedenfalls nicht zu Kunst nobilitiert worden. Was sagen Sie da?
Ja, es sind zwei Elemente in ihrer Darstellung dieses Einwandes, der tatsächlich oft vorkommt. Das eine ist die Konservierung. Tatsächlich sind Objekte in diesen Museen hier hervorragend konserviert. Natürlich, sie sind über 100 Jahre in Kühlschränken, so mit vielen Anführungszeichen, geblieben. Und das hat sie jung gehalten, einerseits. Aber Sie sagen auch gleichzeitig, erst wir Europäer haben sie zu Kunst gemacht. Ja. Das hören wir sehr, sehr oft. Und das kann man nicht stehen lassen.
Den meinte ich. Ich meinte weniger das technische Konservieren, sondern die Verwandlung in Kunst.
Die Verwandlung in Kunst, das ist tatsächlich etwas, was man oft hört. Aber das kann man nicht gelten lassen in einer Diskussion, wo es darum geht, ob die afrikanische Jugend auch Zugang zu ihrem eigenen Kulturerbe, wie man das auch erklären mag, ob das Kunst oder etwas anderes ist, was nicht auszuhalten ist, ist, dass diese Jugend dort vor Ort, die jungen Kreativen, die Filmemacher, die Designer etc. keinen Zugang zum Kulturerbe, und deswegen sage ich jetzt nicht Kunst, aber zur Kreativität ihrer Vorfahren. Ob das eine spirituelle Kreativität ist oder eine Designer-Kreativität, wenn man so will. Also es sind auch bei uns viele Löffel in unseren Sammlungen und Schalen und Textilien. Das ist auch keine Kunst in dem Sinne, sondern das ist so viel Kunst wie das Bauhaus, wenn man so will. Und warum die jüngeren Generationen in Afrika nicht Zugang haben sollten zu diesen Objekten, die auch Objekte des Alltags gewesen sind, das leuchtet einem nicht ein. Dass wir das zur Kunst erklärt haben, warum nicht? Es sind auch Zierwaffen, die nicht wirklich Kunst sind. Die sind im Armeemuseum, sind auch Handschriften. Also man muss das vielleicht breiter fassen und das mehr als Kultur, als materielles Kulturerbe sehen.
Also ich habe von dem Argument unter anderem in der Zuspitzung gehört, dass Gebrauchsgegenstände wie die, die Sie gerade genannt haben, Löffel und so weiter, dass die doch eigentlich dann einfach verloren gewesen wären, wenn der Europäer sie nicht gerettet hätte und musealisiert hätte beispielsweise.
Ich arbeite an einem großen Forschungsprojekt mit einem tollen Team hier an der TU Berlin, wo wir uns mit den Wörtern, die mit diesem Kunstraub seit der Antike zusammenhängen. Und das Motiv der Rettung, wir retten etwas, gibt es schon seit der Antike. Bei solchen Translokationen, wie wir sie nennen, also Kulturgutverlagerungen in asymmetrischen Machtverhältnissen. Schon unter Napoleon hieß es, die Deutschen können überhaupt nicht konservieren, hier in den Klöstern im Rheinland, das ist alles so feucht und furchtbar und da ist Stroh überall und mit dem Stroh kommt noch viel mehr Feuchtigkeit. Wir holen die Objekte nach Frankreich und dort sind sie gerettet. Und außerdem ist Kunst ein Produkt der Freiheit und die Kunst muss im Land der Freiheit und nicht der Despoten aufbewahrt werden, also ab nach Frankreich. Das heißt, derjenige, der das sich etwas aneignet, benutzt gerne das Motiv der Rettung. So, das ist das eine auf der rhetorischen Ebene. Jetzt könnte man das ernst nehmen und sagen, tatsächlich wären diese Objekte oder einige dieser Objekte verloren gegangen. Nicht alle, das trifft nicht für alles zu. Wenn Sie 500 Handschriften heute in der Bibliothek National haben, die in Mali waren, könnte man davon ausgehen, dass eine solche Bibliothek als Bibliothek angelegt war und nicht verloren gegangen wäre. Sie wäre vielleicht nicht so musealisiert wie bei uns etc. Aber selbst wenn wir jetzt die Löffel nehmen oder die Schalen, selbst wenn sie verloren gegangen wären, was hindert uns daran zu sagen, ja, wir haben sie jetzt da in unseren, aber wenn ihr jetzt afrikanische Jugend, afrikanische Länder, afrikanische Museen starten etc., wenn ihr jetzt ein Bedürfnis danach habt, könnt ihr froh sein, dass wir das bei uns haben, aber wir geben es zurück, weil jetzt die Bedingungen andere sind und jetzt ist ein Bewusstsein dafür da, etc. etc. Mhm. Und außerdem, und das wäre auch etwas, was Felwin sagen würde, und das ist nicht meine Art, das so zu formulieren, aber er würde sagen, ja, es ist doch pervers, wenn derjenige, der sich etwas angeeignet hat unter Bedingungen, die kein Einverständnis der Bevölkerung mit sich gebracht oder als Voraussetzung hat. Es ist doch unverschämt, wenn man sich etwas angeeignet hat, wenn man dann sagt, ja, aber das geben wir jetzt nicht zurück, weil ihr nicht wisst, wie man damit umgeht oder ihr hättet, eure Vorfahren hätten das nicht gewusst. Das sind Argumente, die von einer Verkrampfung eigentlich zeugen. Mehr so, wir behalten das und wir suchen alle möglichen Argumente, um das zu behalten. Aber die Objekte sind da. Wir als Menschheit können uns sehr freuen, dass sie da sind, in gutem Zustand sind. Und jetzt, wenn die afrikanischen Zivilgesellschaften etc. diese Objekte oder ein Teil dieser Objekte oder einige zurückhaben wollen, dann sind die Bedingungen heute andere als vor 100 Jahren.
Was ich mich auch frage, ist, ob nicht schon im Wort Objekt etwas drinsteckt, was eine europäische Idee eigentlich ist. Ich versuche das ein bisschen deutlicher zu machen. Als wir vorhin über die Statuen aus Abomey sprachen, war es eigentlich nicht so richtig zu unterscheiden, ob das jetzt politische Statuen sind, religiöse oder ästhetische. Möglicherweise ist diese Unterscheidung in dem Zusammenhang, wo sie herkommen, gar nicht so trennscharf zu machen. Vielleicht ist auch das eine europäische Idee, sodass eigentlich die Frage ist, ob das Kunst draus machen, das Musealisieren, das Objektivieren, ob das nicht eigentlich auch eine Geste ist, die eine zunächst mal nur europäische ist. Ich weiß gar nicht genau, wie das unterschiedliche afrikanische Kulturen so sehen.
Also was man auf jeden Fall sagen kann dazu ist, dass die Benutzung des Wortes Objektes nicht passt. Denn in vielen Fällen sind es sogar Subjekte. Also Übrigens auch im Museum. Ich weiß nicht, manchmal ist es Ihnen vielleicht auch passiert, dass Sie vor einem Kunstwerk stehen und den Eindruck haben, dieses Kunstwerk agiert auf mich, also verändert Sie wie ein Subjekt. Und es gibt, oder ich habe gerne diese Vorstellung, dass in gewisser Hinsicht in den Museen die Exponate oder die Stücke, die eigentlichen Subjekte sind, unsterblich, die uns beobachten, wie wir Sterbliche da an ihnen sozusagen vorbeigehen von Generation zu Generation und sie bleiben hier als und sehen uns und schauen uns an. Das heißt, diese Exponate, Objekte in Museen oder das, was wir Objekte nennen, sind viel, viel mehr als nur Form und Material. Sie sind Energie, spirituelle Energie oder was auch immer für eine Energie. Das spielt eine Rolle. Was noch wichtig zu sagen wäre, ist, dass wir auch immer denken, wie sind die Museen in Afrika oder wenn wir restituieren, muss das in Museen gehen. Aber wir hatten im Gespräch dort vor Ort auch mit unterschiedlichen Berufsgruppen. Wir haben immer mehr verstanden, dass das Museum als Gattung eine Möglichkeit ist, aber dass auch viele andere alternativen Möglichkeiten der Aufbewahrung zu denken wären. Ich möchte vielleicht nur ein kleines Beispiel, weil es besonders schön ist, nennen. Wir waren im Musée Théodore Monod in Dakar. Das ist ein Universitätsmuseum, eine Universitätssammlung. Und der Direktor Malik Ndiaye sagte uns damals, ja, wisst ihr, was uns wirklich interessieren würde hier an der Uni, sind Fischernetze. Weil wir haben keine historischen Fischernetze hier im Senegal und uns würde interessieren, was für mathematische Algorithmen oder Knüpfungsmöglichkeiten drin sind, die alte Wissen, also mathematische Wissensordnungen beinhalten, die wir gerne in einem Forschungsprojekt wieder entziffern würden. Und er meinte auch, dass damit auch ganze kosmische Berechnungsmöglichkeiten sein könnten. So ein Fischernetz ist natürlich in keinem Museum bei uns ausgestellt oder kaum ein. Vielleicht irre ich mich gerade. Und das gehört auch nicht zu diesen Gegenständen, die wir zu Kunst erklärt haben. Ein Fischernetz, vielleicht haben wir viele Fischernetze in Paris, das weiß keiner, die werden nie ausgestellt, nicht besonders. Und für dort, für diese Universität in Dakar und für diese Sammlung wäre es extrem wichtig, um Forschungsprojekte daran zu knüpfen, an diesen Fischernetzen etc. Also es gibt alternative Orte, das können Universitäten sein, das können religiöse Communities sein, das haben wir in Bamako gehört, die sich ihre Objekte, wenn sie sie, oder ihre Ritualgegenstände, wenn sie sie brauchen, ausleihen für ihre Rituale und dann geben sie das dann zurück zur Aufbewahrung an das Museum. Also so hybride Formen wären auch dankbar. Oder ganz andere, vielleicht an öffentlichen Plätzen oder Orten, wie auch immer. Und wir sollten sehr offen sein, dass möglicherweise andere Formen der Aufbewahrung als das Museum erfunden werden.
Ja, jetzt haben wir praktisch im Zeichen des Fischernetzes die Grenzen des Museums überschritten ein bisschen. Das bringt mich zu der Frage, in Europa ist es doch eine sehr, sehr, sehr bürgerliche Unternehmung, ins Museum zu gehen. Und notorischerweise ist das Bürgertum immer weniger gebildet, weniger verbindlich und so weiter. Weshalb mich interessiert, warum soll das trotzdem in Ihrer Perspektive alle möglichen Menschen interessieren und nicht nur ein kleines Milieu von Gebildeten, die in großen Städten alle 4 Sonntage mal durch ein Museum spazieren?
Ich werde immer älter und meine Studentinnen und Studenten bleiben konstant 20 Jahre alt. Also die Jugend bleibt. Und ich stelle fest, wie die Jüngeren von heute, unsere Erstsemester, also die ganz Jungen, die schon mit Handys aufgewachsen sind oder geboren sind schon fast, wie beeindruckt sie sind, wenn wir in eine klassische europäische Gemäldegalerie wie hier in Berlin gehen und feststellen, wie groß die Gemälde sind, wie mächtig, wie diese Präsenz, die man nicht mit dem Zeigefinger wegwischen kann, wie es sie bewegt, auch körperlich bewegt. Neulich erzählte eine Studentin, dass sie nach unserem Seminar im Museum mit ihrem Freund, der Jura studiert, auch da im Museum war und er konnte dann die ganze Nacht nicht schlafen, weil diese Farben, diese Heiligen und diese Märtyrer ihn so besessen haben. So. Und das heißt, die Museen sind Orte, wo wir eine Realität erfahren können, eine materielle, die ansonsten immer mehr die Größe und die Farben eines Handybildschirms hat. Also diese Proportion, das andere Schillern der Farben, zum Beispiel bei Gemälden, ist etwas, was ja unsere Seelen bewegt. Und warum soll es nur die bürgerliche Seele bewegen und nicht die von jedem?
Der Titel Ihres Berichtes, der bringt mich noch auf eine weitere Idee, weil der Obertitel, der zeigt einfach an dieses Thema Restitution, also Rückgabe von afrikanischem Kulturgut. Der Untertitel aber, der lautet, ich übersetze das jetzt so live, hin zu einer neuen Beziehungsethik. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie der wörtliche französische Formulierung ist.
Vers une nouvelle éthique relationnelle.
D'accord. Ja. Das ist ja etwas, das sich nicht auf den Raum von Museen beschränken lässt. Also offensichtlich zielt die Ambition Ihres Berichts auf was sehr Grundsätzliches.
Es zielt darauf, etwas für die Zukunft zu machen. Also mit dieser Erbschaft, mit dieser gemeinsamen Geschichte, die sich an Objekten festmachen lässt, diese gemeinsame Geschichte des Kolonialismus, die eben natürlich nicht nur in Museen gemündet ist, auch, aber die Museen sind nur ein Teil einer viel größeren Maschinerie. Aber wir sagen, wenn wir hier in diesem Bereich etwas verändern können in einer freudigen Art, also in einer zukunftsgewandten Art, im Sinne von, ja, wir erkennen an, wir sehen, wie diese Objekte zu uns gekommen sind. Wir sagen das auch. Das ist eine einfache, primäre Geste der Höflichkeit, denjenigen zu sagen, woher es kommt. Ja, wir haben uns das in einer Zeit angeeignet, mit Methoden angeeignet, die so und so sind, wie wir sie vorhin beschrieben haben. Also erstmal diese Transparenz, das ist der Sockel des Respektes, des gegenseitigen Respektes. Und dass man auch noch sagen kann, und außerdem haben wir das Vertrauen, dass wenn ihr diese Objekte haben wollt, zum Teil zurückhaben wollt, haben wir das Vertrauen, dass ihr schon wissen werdet, wie man damit umgeht, wie erwachsene Gesellschaften und nicht im Sinne von, wir geben das ganz kurz und dann beobachten wir euch ganz genau und schauen, ob ihr nicht dummes Zeug mit eurem eigenen Kulturerbe macht und dann überlegen wir viel. Also diese Geste, das ist das, was ich gerne das Ende der Arroganz nennen möchte, nämlich zu sagen, ja, wir sind zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die Geschichte ist hinter uns, wir haben sehr davon profitiert, wir müssen jetzt zusehen, dass es nicht in diesem ungleichmäßigen Verhältnis weitergeht. Und in diesem Sinne ist auch die Arbeit, die wir gemacht haben, ein ja, Gestalten der Zukunft, eine prospektive Handlung.
Wenn Sie in diesem Sinne von politischem Gestalten reden, Veränderung reden, wenn Sie vorhin erzählt haben, wie Objekte im Museum in Wirklichkeit manchmal sogar Subjekte sind, die das Gegenüber transformieren können, verändern können. Mich interessiert zum Schluss Ihre Arbeit an dem Bericht zusammen mit dem Senegalesen Felwin Sarr, hat die Sie verändert?
Ja, also diese Art verändert einen, aber tatsächlich war es für mich eine Augeneröffnung. Ich hatte den Eindruck, ganz viele dieser Vorurteile, die Sie genannt haben, dieser Stereotypen überall im Gehirn zu haben, ohne einmal zu merken, dass es Vorurteile sind. Und im Gespräch, im Kontakt direkt mit den Profis dort vor Ort, merkt man, wie unverschämt diese Vorurteile sind und wie eigentlich unwürdig sie auch sind. Also ich sitze in Dakar oder in Cotonou an der Uni mit Kolleginnen und Kollegen und unterhalte mich über Husserl, Heidegger und oder was auch immer, was so im Gespräch kommt. Und diese Kollegen haben nicht nur eine extrem gute, zum Teil, also natürlich nicht jeder auf der Straße, aber es sind Gesellschaften wie unsere, sehr differenziert. Aber die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben einerseits eine extrem gute Kenntnis ihrer eigenen Kultur und ihrer Geschichte, auch wenn es nicht die materielle Kultur ist, die dort nicht da ist, aber so, sie kennen ihre Geschichte, sie kennen ihre Kulturen, aber sie kennen auch noch unsere. Dadurch merkt man im Gespräch, wie wir oder habe ich gemerkt, wie ich nur eine Hälfte bin von dem, was unsere Partner in Afrika sind. Und diese andere Hälfte, also das andere Auge zu öffnen und unter anderem nach Afrika zu richten und die Ohren groß aufzumachen, um zu lernen, was von dort gelernt werden kann, das ist eine Form von Transformation, also eine viel größere Aufmerksamkeit und auch ein viel bessere Warnsignale im Gehirn, wenn diese Stereotypen kommen, also um sie zu erkennen überhaupt. Und das ist eine Arbeit, die passiert ist.
Das Interessante ist, es bleibt spannend. Wir verfolgen das weiter in unserem aktuellen Programm, natürlich auch bis hierhin. Vielen herzlichen Dank, Benedikt Zagua.
Ich habe zu danken.